Willkommen bei Hooked on Topic Folge 41. Ich bin Tom, bei mir sitzt heute mal der Leo.
Hallo.
Vielen Dank, dass du dabei bist. Wir haben ein sehr schönes Thema, das wir besprechen wollen. Es geht im Wesentlichen zu großen Teilen um Nichtigkeiten, um kleine Nervereien in Videospielen, um diese winzigen Sachen, die einem schon irgendwie auffallen. Meist denkt man da nicht so richtig drüber nach, aber wenn es dann das 10. Videospiel nochmal macht, fällt einem auf, Was soll das eigentlich? Warum machen das Videospiele? Wir reden über Pet Peeves, nennt man das im Englischen. Ich weiß nicht, ob es dafür ein gutes deutsches Wort gibt.
Ich weiß auch nicht. Ich habe mal in einem Artikel über Pet Peeves geschrieben und habe da auch das Wort benutzt, den Begriff Pet Peeves, und dann habe ich ihn nochmal erklärt, weil ich glaube, wir haben kein gutes deutsches Äquivalent für das Wort. Aber ich hoffe, Toms Erklärung gerade hat euch das, also es geht wirklich um kleine Kritikpunkte, Sachen, die so winzig sind, dass man sie zum Beispiel, wenn jetzt ein Test lesen würde über ein Spiel, das würde wahrscheinlich niemals auftauchen oder so, weil es ist nur so eine Sache, die einem persönlich tierisch auf die Nerven geht. Und jedes Mal, wenn es passiert, drehen sich einem so ein bisschen die Fußnägel rum und man denkt sich, warum macht das Spiel genau das? Und also, es ist sehr interessant, weil wenn ich so auf meine Liste gucke oder beziehungsweise meine Liste im Kopf nochmal durchgehe, es gibt halt welche, da würde ich sagen, das sind schon objektive Schwächen, wo ich sagen würde, ja, das ist wirklich ein Makel am Spiel, aber halt einer, der so klein ist, dass er trotzdem nirgendwo Erwähnung finden würde. Und es gibt welche, bei denen ich wirklich sagen kann, wow, das bin einfach nur ich, der an dieser Stelle ein konträres Arschloch ist und der sagt, nein, 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 das geht so nicht in meinem Spiel. Und da gibt es Sachen, bei denen hätte ich immer gedacht, dass die vielleicht mehr Leute stören, aber habe im Laufe der Jahre gemerkt, bin wirklich nur ich oder nur ich und halt eine gewisse andere Zahl. Insofern würde es mich auch sehr interessieren, wenn unsere wundervollen Patrons in die Kommentare schreiben würden, wie sie erstens zu unseren Pet-Peeves stehen, die wir heute so erzählen und erläutern, und zweitens, wenn ihr eure eigenen sagen könntet, weil das ist, all diese Sachen werden von außen zwangsläufig immer so aufgenommen wie: Was? Über sowas regt ihr euch auf? Was seid ihr für nörgelnde Bastarde? Also, aber ich wette, jeder hat sowas.
Ja, hundertprozentig.
Also sowas hat man natürlich nicht nur in Videospielen, sowas hat man überall. Aber ich, als Gamer, glaube ich, gibt es da immer was, worüber man
stolpert. Genau, also wir nitpicken heute mal ein bisschen. Hm. Wir mäkeln ein bisschen. Und du hast ja schon gesagt, du hast mal einen Artikel drüber geschrieben. Wir hatten in Feedback-Podcasts in der Vergangenheit auch ab und zu, glaube ich, mal diese Frage, wo dann einzelne Beispiele auftauchten. Aber einen ganzen Podcast dazu zu machen, finde ich ganz interessant, weil ich mal gespannt bin, wie viel Redebedarf da ist und ob ein Podcast reicht oder ob man danach feststellt, oh Gott, wir haben noch so viele, über die man theoretisch reden könnte. Müssen wir mal gucken.
Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Eine kurze Korrektur, ich habe keinen Artikel über Pet Peeves geschrieben. Ich habe einen Listenartikel geschrieben, 5 Listen, die ich niemals schreiben werde.
Ach so,
und einer war meine X Top Pet Peeves und die Begründung dafür, dass ich das niemals schreiben werde, war halt, dass man wirkt halt einfach nur wie ein nörgelndes Arschloch, wenn
das
man irgendwie
soll uns hier nicht stören.
Aber ich glaube, die Hook-Community kann das ab.
Yes, ich würde einfach mal den Anfang machen und random bei mir was rauspicken, wenn du nichts dagegen hast.
Unbedingt. Einer meiner Pet-Peeves sind Leute, die sich einfach random ein Thema rauspicken und mich nicht zuerst.
Ich fange mal an mit etwas, das mir, ich glaube, beim letzten Mal ist es mir unter anderem in Kingdom Hearts aufgefallen. Es gibt es aber in ganz vielen Rollenspielen. Nämlich hast du ganz oft so Talentbäume, ne, wo du verschiedenste Sachen skillst. Oft sind es dann aktive Fähigkeiten, die du dann einsetzen kannst im Kampf oder so. Und dann ab und zu passive Sachen. Und das, was mein Pet-Peeve ist, was mich immer stört, weil ich es nicht skillen kann, sind diese passiven Sachen, die dir sagen, wenn du das skillst, kriegst du 10% mehr Erfahrungspunkte. Weil ich sehe halt keinen Grund, es nicht zu skillen. Es gibt ganz oft keinen Grund, es nicht zu skillen. Es gab jetzt wieder in Spider-Man so ein Ding, das ist kein Skillpunkt, das ist so eine Fähigkeit, die du dir in dein Suit-Ding mit reinmachen kannst, dass du aus Kämpfen mehr Erfahrungspunkte gewinnst. Ja, natürlich habe ich das seit Anfang an drin, so, damit ich mehr Erfahrungspunkte kriege und schneller stärker werde. Und da kann ich mich selbst nicht abschalten, weil eigentlich ist das so eine Selbstregulierung. Aber ich mag es auch nicht, wenn Spiele das machen und diesen einen Slot, der so für sich stehen, gar nicht so interessant ist als Skill, da im Wesentlichen verschwenden, aus meiner Sicht.
Das ist sehr interessant. Ich habe zu diesem, wie du gerade gesagt hast, es gibt ja diese Erfahrungsfähigkeiten, diese XP-Fähigkeiten, gibt es ja ziemlich häufig.
Genau.
Und oftmals in Spielen, wie jetzt zum Beispiel Spider-Man, es ist vollkommen klar, in Spider-Man wirst du irgendwann alles freigeschaltet haben, alles können. Es ist kein Spiel, wo du irgendwann ein Maximallevel hast und dann hast du aber nur zwei von den drei Skillbäumen oder so. Es ist sehr ersichtlich, dass das so ist. Genauso wie in, was weiß ich, den letzten Assassin's Creed-Teilen, die RPG-Elemente haben und so weiter und so fort. Diese Art von Spielen. Und ich denke über diese Fähigkeiten, diese XP-Fähigkeiten oft nach. Und ich hatte neulich einen interessanten Gedanken dazu, weil wenn ich zu einem Spiel Tipps und Tricks geben müsste, allgemeine, da wäre das eine Sache, die ich fast immer empfehlen würde. Ne? Mhm. Ihr habt eine XP-Fähigkeit in einem, wohlgemerkt in so einem Spiel, in dem man nicht irgendwann so ein hartes Limit hat, weil wenn man so ein hartes Limit hat, dann wird diese Fähigkeit irgendwann inhärent nutzlos.
Ja.
Das ist es dann nicht wert. Aber in einem Spiel mit einem Maximum, mit einem Maximallevel zum Beispiel oder so, sind sie es eigentlich immer wert. Und ich habe darüber nachgedacht, warum empfehle ich das eigentlich immer? Weil letztendlich ist es furchtbar langweilig. Ne?
Ja, eben.
Ja,
darum geht es mir so ein bisschen.
Aber ich habe da eine Theorie dazu. Und zwar folgende. Wenn Spieldesigner so ein Spiel gestalten, dann müssen sie ja, wenn sie so eine XP-Fähigkeit einbauen, inhärent davon ausgehen, dass Spieler die nicht nutzen. Weil ansonsten wäre es furchtbar unfair.
Das Balancing darf nicht darum gebaut sein.
Richtig. Und das ist, glaube ich, der Knackpunkt an dieser ganzen Sache. Ich sehe es so mit diesen XP-Fähigkeiten. Wenn du die nicht benutzt, dann hast du halt die lineare, von den Entwicklern gedachte Erfahrungskurve.
Ja.
Wenn du sie aber nutzt, dann verschiebst du diese Erfahrungskurve von einer linearen zu einer, die, naja, jetzt nicht exponentiell ist, aber sie ist definitiv eine Kurve. Sie beginnt mit einer flacheren Steigung, weil du gibst ja früh was auf, indem du diese XP-Fähigkeit wählst du ja irgendwas anderes nicht.
Genau.
Das heißt, du wirst nicht mächtiger dadurch inhärent. Das heißt, der Anfang deines Spiels, da ist dieser, ich sag jetzt mal, Machtanstieg deiner Spielfigur flacher. Aber dafür wird sie dann im Laufe der Zeit, steigt sie dann immer steiler an, weil du dann irgendwann in Sachen XP diese lineare Sachen überrundest. Und ab dem Zeitpunkt, irgendwann überschneiden sich diese beiden, wenn du die jetzt übereinanderlegen wirst, diese beiden Graphen überschneiden sich irgendwann. Und das heißt, dass du dann im Endgame wesentlich früher, also so im Mid zu Endgame, so in der zweiten Spielhälfte, bist du dann wesentlich früher stärker. Und das verschiebt den ganzen Schwierigkeitsgrad. Und das finde ich eigentlich ein sehr interessantes Thema. Ich gebe dir aber recht, dass für einen Spieler nicht sehr attraktiv ist.
Nee,
also,
vor allem,
weil... Also, beziehungsweise, ich nehme es immer automatisch. Für mich ist es attraktiv, weil ich will es halt haben, aber...
Genau, das meine ich. Das ist dieses Psychologische. Wenn ich darauf gucke, habe ich eigentlich nicht diesen komplexen Gedanken, den du gerade geäußert hast, sondern denke, ja, also, wenn ich es nicht nehme, level ich langsamer. Ja. So, das ist das, was ich dann sehe.
Ich gebe dir recht. Ich habe in Spider-Man, ich habe dieses Ding auch sofort erforscht und trage seitdem im Anzug. Und
genau.
Ich hab, bis ich alle Fähigkeiten habe und fertig.
Und das finde ich, eigentlich könnte man das rauslassen und sagen, nee, lass doch den Spieler die Wahl zwischen wirklich spielerisch relevanten Sachen, weil deine reine Spielerfahrung ändert sich ja nicht. Du bekommst halt nur Sachen früher, so auf lange Sicht.
Beziehungsweise später. Also du ganz am Anfang, wenn du die XP-Fähigkeit nimmst,
später und dann,
kriegst du was später,
ja.
Aber dafür kriegst du später im Spiel die Sachen früher. Mein Kopf tut weh.
Aber das, was ich in Kingdom Hearts meinte, ist nochmal so eine leicht abgewandelte Form dessen, weil in Kingdom Hearts ist ja so, du klopfst Viecher tot und dann fallen da die Erfahrungspunkte ja so raus als Bubbles. Die Blasen, die überall rumliegen oder Goldstücke, die rumliegen. Und da musst du darüber gehen und die einsammeln. Und in Kingdom Hearts gibt es dann irgendwann eine Fähigkeit, die dafür sorgt, dass du die mehr ansaugst, dass du selbst nicht diesen Aufwand in Anführungszeichen betreiben musst, um die Erfahrungspunkte zu sammeln, wo ich mir denke, also als ich diesen Punkt erreicht habe, ich glaube, es war in Kingdom Hearts 2, dachte ich mir so, Moment mal, warum ist das denn überhaupt so, dass ich das manuell einsammeln muss, wenn es dann später alles dann doch zu mir kommt? Das ist doch viel angenehmer.
Das ist, ja, diese Magnetfähigkeiten gibt es auch sehr häufig. Ich glaube, ja, die kommen noch so aus der Shoot-em-up-Ära, wo halt man zu den Power-Ups erst hinfliegen musste, aber irgendwann hat man halt so eine Magnetfähigkeit gekriegt und dann sind die Power-Ups zu einem geflogen. Ein Spiel, das ich kürzlich gespielt habe, in dem das auch so ist, ist Hollow Knight. In Hollow Knight fallen diese Münzen aus den Gegnern.
Okay.
Und dann gibt's aber halt wie heißen die, diese Talismane oder wie sie heißen, die man sammelt. Und da gibt's eine, der sorgt dafür, dass dieses Geld zu dir fliegt. Oder Geo, wie es im Spiel heißt. Das Interessante bei Hollow Knight ist, hier stellt es dich wirklich vor eine wichtige spielerische Entscheidung, denn deine Kapazität für diese Talismane ist stark begrenzt.
Ja.
Das heißt, da fragst du dich dann wirklich, will ich diese, ich sag jetzt mal Convenience, weil mehr ist es ja de facto nicht, will ich die jetzt wirklich haben und dafür darauf verzichten, dass ich, was weiß ich, mehr Reichweite habe, mehr Leben habe oder sonst irgendwas? Oder ja, verzichte ich vielleicht lieber darauf, sammle, lass dann vielleicht auch mal eine Münze aus, weil sie in eine Grube gefallen ist oder sonst irgendwas. Aber dafür habe ich ein anderes spielerisches Upgrade. Ich meine, zum Beispiel Spider-Man stellt einen auch vor diese Entscheidung, aber auf der anderen Seite, die Fähigkeiten in Spider-Man, die du da normalerweise reinslottest, die sind zwar nützlich, aber jetzt auch nicht so nützlich. Und du hast zwei andere, die du da noch benutzen kannst.
Man hat da noch genug Flexibilität, habe ich das Gefühl.
Ja, und insofern, also absolut No-Brainer finde ich halt, wenn es in einem Skill-Tree ist oder so. Ist. Ja. Der Skill-Tree mit den mehr XP, klar, den nehme ich immer zuerst. Ja. So, und dann, damit ich möglichst früh eben diesen Effekt habe, den ich vorhin furchtbar umständlich beschrieben habe, dass eben die Erfahrungskurve, dass ich die dann irgendwann so überlevelt, dass das Endgame für mich leichter wird.
De facto. Ich weiß jetzt aber auch nicht mehr, wie es bei Kingdom Hearts war, in welcher Form man den Skill bekommt und was oder ob man dafür was opfern musste. Das habe ich einfach leider nicht mehr im Kopf. Ich weiß nur, dass ich diesen Moment erreicht habe und so dachte, Moment, das gibt's im Spiel, warum ist das nicht von Anfang an so?
Ja, ja. Also sowohl die XP-Boni als auch die Magnetsachen, wie gesagt, wenn sie dich vor eine spielerische Entscheidung stellen und nicht einfach nur irgendwie in einem Skilltree sind, den du sowieso irgendwann komplett ausgebaut haben wirst, finde ich sie hirnlos und No-Brainer. Aber für mich ist es dann halt so eine, schon fast wohlvertraut, ne? Wenn man die sieht. Man sieht die so häufig, so eine Boni, und dann denke ich mir immer, ah ja, hier ist der XP-Bonus, ja, den nehme ich gleich. Genau. So, habe ich gleich mal so eine Anleitung für mich. Aber ich verstehe total, dass man sich dann auch denkt, warum, das ist einfach nur durch Reifen springen, warum könnt ihr so nicht einfach eure XP-Kurve so balancen, wie sie ist? Und mir dafür mehr coole Fähigkeiten geben oder halt das Spiel ein bisschen schmaler in der Hüfte machen.
Ja, vor allem oft hast du ja dann die Möglichkeit, optional mehr Kämpfe zu bestreiten, falls du wirklich ein bisschen mehr im Level aufsteigen willst oder sowas. Kommt ein bisschen aufs Spiel an. Ja. Aber naja, das soll es dazu gewesen sein. Kommen wir doch mal zu einem Pet-Peeve, das du bei dir zu stehen hast oder das du im Kopf hast.
Ich überlege, ob ich mit einem meiner größeren oder einem meiner kleineren Pet-Peeves anfange. Ich nehme einfach was so mittelfeldig ist. Das ist mir auch vorhin erst wieder eingefallen. Und ich habe es kürzlich schon mal erwähnt. Ich weiß aber nicht mehr, ob es hier war oder in einem meiner Streams. Ich verabscheue es. Ich hasse es wirklich, wenn Spiele mir nach ein paar Game Overs einen Easy Mode anbieten.
Ja,
so Devil May Cry Style.
Ja, ja, ja.
Ich hasse das. Das fühlt sich so spöttisch an. Das ist so wie über den Kopf streichen. Ja, manche, also Spiele sind halt sehr unterschiedlich. Devil May Cry fragt halt direkt, hey, jetzt nicht vielleicht in Easy Mode schalten. Andere Spiele blenden dann halt einfach auf dem Ladebildschirm den Tooltip ein. Übrigens, du kannst die Schwierigkeit jederzeit anpassen im Optionsmenü oder so. Ich finde beides halt nicht toll so. Und ich weiß nicht, das ist halt für mein fragiles Ego und mein ohnehin kaum vorhandenes Selbstwertgefühl ist das so. Spiel, lass mich doch einfach versuchen. Meine Güte, dann brauche ich halt 20 Anläufe, aber das ist dann halt beide. Stell dir mal vor, Dark Souls hätte einen Easy Mode. Und jetzt stell dir mal vor, nach 5 Toten würdest du dir den anbieten.
Ja.
Jesus Christ, sich durchzubeißen und besser zu werden und so, gehört doch dazu.
Das ist sehr, sehr schön. Ich habe mit Robin ja erst vor kurzem Onimusha gespielt. Und ich weiß nicht mehr, ich glaube, es war in Onimusha 2, wo das Spiel dir auch irgendwann sagt, hey, willst du auf leicht schalten?
Was ist das mit Capcom und ihren Schwierigkeitsgrad-Anbiederungen?
Es ist halt so dieses, im schlimmsten Fall ist das halt gerade ein Moment des Frusts. Und es funktioniert, glaube ich, nicht so wie von den Entwicklern gedacht, bei allen Leuten, die das spielen, dass die dann denken, oh ja, jetzt kann ich meinen Frust reduzieren, indem ich das Spiel auf einfach stelle. Weil das fühlt sich ja danach nicht mehr an wie Gewinnen, sondern wie, okay, habe ich halt verloren. So, man lässt sich, also das ist ein bisschen herablassend vom Spiel. Kommt natürlich auch immer auf die Implementierung an, aber es ist so dieses, komm mal weiter. Und am schlimmsten macht es ja, oder hat es ja mal Nintendo gemacht mit diesen Zusätzen, die dann wirklich aufgetaucht sind im Spiel. Das gibt es so in verschiedenen Formen, wo dann wirklich ein Charakter oder so auftaucht und den musst du dann irgendwie anspringen oder ansprechen und der geleitet dich dann quasi durch das Level oder so. Ja. Und da kommst du, finde ich, noch weniger dran vorbei als an so einem Menü, das so aufpoppt.
Ja, ich meine, dieser Effekt, den ich da beschrieben habe, der wird immer seltener. Was Spiele tatsächlich immer noch häufig machen, ist dieser, wie gesagt, dieser Ladebildschirm-Tooltip. Übrigens, du kannst den Schwierigkeitsgrad jederzeit anpassen. Was bisschen besser ist, würde ich sagen. Aber im Großen und Ganzen machen das Spiele nur noch sehr wenig. Es gibt zwei verwandte Themen, die ich nicht zu extra Pet Peeves machen würde, aber die damit zu tun haben. Das eine ist etwas spezieller, weil das ist, wenn Kampfspiele dir, nachdem du scheiterst, dich in die Charakterauswahl zurückwerfen.
Oh, das habe ich bei mir auch zu stehen.
Ja?
Sehr gut. Ich habe geschrieben, Prügelspiele, die mich in Chart Select schmeißen, statt mir eine Restart-Option zu geben.
Ja, das ist so, Alter, ich habe Rio aus einem bestimmten Grund gewählt. Ich will mit Rio durchspielen. Hör auf, mich in die Charakterauswahl zurückzuwerfen. Genau. Und es geht nicht um die Inconvenience, dass ich ihn wieder raussuchen will. Es geht darum, dass das Spiel mir suggeriert, hey, der Kämpfer ist vielleicht nicht so deins, mach jemand anderen. So.
Also mir geht es schon um die Convenience. Um
okay, okay.
Nochmal laden müssen und
also,
weil ich bin so, ich will jetzt direkt weitermachen und nicht, hier ist der Char Select, choose your fighter, Rio, laden, okay, und dann kommen nochmal okay. Die Animationen und dann.
Also haben wir den beide aber aus unterschiedlichen Gründen, weil ja. Mir ist die Convenience, das ist mir nicht so schlimm, das kann ich machen und so. Mir geht es wirklich wieder um diesen Kopftätschel-Effekt, dieses gängelnde, so,
nimm doch
hey, ey, mit dem hast du es nicht geschafft, ja. Versuch doch mal mit jemand anderem.
So habe ich da noch gar nicht drüber nachgedacht, aber das ist auch schön.
So denke ich nur darüber nach, jedes Mal, wenn das passiert. Ja. Jedes Mal, wenn Marvel vs. Capcom mich I'm gonna take you for a ride zurückwirft, denke ich mir, Jesus fucking Christ, ich will einfach nur den Arcade-Modus mit diesem Charakter durchspielen, weil ich den noch nicht durchgespielt habe mit diesem Charakter. Hör auf, mich zurückzuwerfen. Oder gerade bei Marvel vs. Capcom oder ähnlichen Spielen, wo du halt drei Kämpfer jedes Mal auswählen musst. Und
genau,
dann, ja. Oh Gott, welches Team hatte ich nochmal, welche Assist hatte ich nochmal, ja, okay, ja, okay. So.
Das ja, ist einfach nur es gibt manchmal Kampfspiele, wo du, glaube ich, in den Optionen was einstellen kannst, damit Char Select ausgeschaltet wird. Aber
ja, aber selten.
Selten, ja.
Eine andere Sache, die auch mit dem Thema zu tun hat, und auch hier geht es wieder ein bisschen um mein Ego, aber hier hat es noch ein bisschen mehr Substanz als wirklich nur meine eigene Zickigkeit, ist, wenn Spiele den Schwierigkeitsgrad danach bestimmen oder dir einen Schwierigkeitsgrad empfehlen, basierend auf einem Trainings-Tutorial-Level ganz am Anfang. Sowas sieht man jetzt nicht so häufig, aber du weißt, glaube ich, was ich meine, ne? Also sowas wie, also zum Beispiel in Witcher 2 gab es diese Arena, die gab es aber erst später, die so eine Art Kampftutorial war. Und je nachdem, wie du da abgeschnitten hast, wie gut du dich da angestellt hast oder so, hat das Spiel dann geschrieben, ja, wir empfehlen dir leicht oder wir empfehlen dir normal oder wir empfehlen dir schwer. Die Sache ist die, du kannst doch nicht den Schwierigkeitsgrad von einem Spiel danach bestimmen, wie jemand, der das erste Mal in das Spiel reingeht und versucht, in den ersten 5 Minuten ein Gespür dafür zu kriegen, wie die Kämpfe laufen, wie die Engine ist, wie alles float, wie alles ineinander greift. Der noch überhaupt keinen Überblick über das Steuerungsschema und alle Möglichkeiten hat, die er hat und so weiter. So weiter, man kann es doch nicht hinsetzen, kannst dann dafür sorgen, ja, hier tupp dich mal 5 Minuten aus und dann kannst du hinterher sagen, nee, du bist scheiße, nimm mal leicht. Und dann kommt er ins Spiel, nach 2-3 Stunden ist er drin im Spiel.
Genau.
Und das ist Pillepalle. Das ist kein gutes System. Und das machen, mir fallen jetzt außer Witcher 2 nicht so viele Spiele ein, aber sowas gibt's ab und zu. Ich weiß, dass ich sowas schon häufiger gesehen habe als nur da.
War das in den Call of Duty-Spielen nicht manchmal so, dass du so ein Trainingslevel hast und dann ja. Darauf basieren, was eingestellt wird? Aber ich bin mir halt nicht mehr sicher.
Ein Trainingslevel hattest du auf jeden Fall. Ob danach was eingestellt wird, kann sein. Ich weiß es ja. Nicht mehr, weil ich habe das nicht so
präsent. Ich glaube, auch da ist es sowas, also natürlich ist es was Psychologisches, aber ich finde es eigentlich auch nicht geschickt, vor einem Spiel zu sagen, bevor ich irgendwas gespielt habe, leicht, mittel oder schwer. So, weil das bringt mir genauso weh. Ich weiß ja überhaupt nicht, ob mir das Spiel schwer fallen wird oder ob es leicht ist oder so. Im Wesentlichen müsste es sowas geben wie so ein Tutorial-Trainingslevel, wo dir die Basics beigebracht werden. Und dann müsste das Spiel dich danach, nachdem du das geschafft hast, im Wesentlichen fragen, willst du es leichter haben, willst du es schwerer haben oder hat es so gepasst? Statt zu sagen, hey, ich schlage dir vor, spiel mal auf leicht.
Ja.
Weil ich glaube, das hat schon eine ganz andere Konnotation.
Ja, also erstens gibt es natürlich wirklich die psychologische Wirkung oder die psychische Wirkung, die du gerade gesagt hast, einfach dieses, dass man gleich sich mal so, ja, toll, ich hacke jetzt schon. Das ist natürlich nicht gut. Und zweitens, wie gesagt, gibt es auch diese Dynamik, die ich gerade gesagt habe. Du kannst als Spieler das Spiel nicht beurteilen nach 5 Minuten. Das Spiel kann dich als Spieler auch nicht nach 5 Minuten beurteilen. Spiele sind nun mal eine Sache, da muss man erstmal so ein bisschen reinkommen. Noch das Pick-up-and-playste Spiel, das du finden kannst, und ja, ich habe Pick-up-and-playst gesagt, noch das wirst du nach 3 Stunden anders spielen als in den ersten 5 Minuten oder nach 5 Stunden oder nach 10 Stunden. Und das ist, wenn ich habe das gerade sehr schön gesehen, weil ich ja Nioh hinter mir habe, ne? meine ersten, du hast unter unseren letzten Random Encounter hast du frühe Spielszenen von Nioh runtergeschnitten, weil du nichts vom späteren Spiel spoilen wolltest oder sowas. Ich kann mir nicht mehr angucken, wie ich da gespielt habe. Das geht überhaupt nicht. Und wenn ich da ein Tutorial absolviert hätte oder das erste Level oder sonst und das Spiel gesagt hätte, es hat keinen Schwierigkeitsgrad, aber wenn es gesagt hätte, ja, nimm mal den leichten Schwierigkeitsgrad, du suckst, hätte da würde jetzt mein Level 200 Arsch, der ich bin, würde jetzt ankommen und würde zu den Spieledesignern gehen und sagen, check out this skill.
Genau.
Also es ist so,
ja, ich meine,
es ergibt keinen großen Sinn für mich.
Ich finde, Dark Souls kann man da ruhig auch nochmal erwähnen, weil das hat ja ganz bewusst auch keinen Schwierigkeitsgrad. Ja. Beziehungsweise eigentlich hat es einen, aber der ist halt dynamisch ins Spiel integriert. Weil wenn es dir schwerfällt, kannst du Leute beschwören, entweder NPCs oder menschliche Partner, die dir dann das Spiel vereinfachen. Und zwar nicht nur bei Bossen, weil die können ja theoretisch auch mit durchs Level laufen. Wie gut das immer funktioniert, ist natürlich so eine Sache, ne? Aber auch da ist so, wie in ganz vielen RPGs, du hast halt die Möglichkeit auch zu sagen, ja gut, ich fange halt an, dann mir ein paar Souls zu ergrinden, um mich so stärker zu machen.
Ja, das ist gerade bei Rollenspielen hast du natürlich oftmals viele Möglichkeiten, die du noch benutzen kannst, damit dir das Spiel dann leichter fällt, ja. Oder Optionen, die du noch nicht ausgeschöpft hast. Übrigens, nicht unerwähnt bleiben soll, dass es ja in Dark Souls 2 den Way of the Strong gibt. Also da gibt es einen Schwierigkeitsgrad.
Stimmt, ja. Nur halt richtig ins Spiel integriert.
Ja, und der ist halt ein bisschen arschig, weil man am Anfang nicht genau weiß, was ist das
also überhaupt. Also ich glaube inzwischen schon. Ich glaube ganz am Anfang
des Spiels war es. Ja, inzwischen schon. Ja. Aber ich erinnere mich noch, wie wir unsere ersten tapsigen Schritte in Dark Souls 2 gemacht haben. Und dann, hey, ich habe da oben diesen coolen Schrein gefunden. Ich weiß nicht ganz, was der bedeutet, aber ich habe mal aktiviert.
Und dann später erfahren, oh, du hast ja das Spiel später
gemacht. Okay, that's fun. Nee, also jedenfalls, das war dieser Komplex an Schwierigkeitsgrad-Pet-Peeves bei mir.
Ja.
Und wie ihr alle merkt, ich bin da sehr verletzlich.
Mir ist dazu noch eine Sache eingefallen, das ist jetzt, ich weiß nicht, ob es ein Pet-Peeve ist, weil es ist schon etwas, was mich manchmal stört, aber wozu mir auch keine Lösung einfällt, deswegen ist es ein bisschen weird, weil dieses, was ich meinte, bevor man ein Spiel startet und dann einen Schwierigkeitsgrad auswählen, bringt halt wenig, weil du eigentlich überhaupt nicht weißt, welchen Anspruch das Spiel hat und was für dich das Richtige ist. Und in Rollenspielen hast du es ja ganz oft, dass du mit einem sehr komplexen Charaktereditor anfängst. Ich habe es gerade erst wieder gesehen, als du Bloodlines gespielt hast. Bei Vampire fängst du auch an mit so einem riesigen Editor. Und als Anfänger ist man automatisch überfordert. So geht es mir auch bei Pillars of, oder ging es mir bei Pillars of Eternity. Beim zweiten Teil fiel es mir dann schon leichter, weil die Systeme die gleichen waren. Aber du hast ganz oft so diese Hürde und vielleicht ist die Lösung einfach, dem Spieler vorgeschlagene Charaktere zu geben, wo schon alles ausgespeckt ist und sowas, wie es Divinity macht, weil mir fällt auch keine andere ein.
Ja, das hat Vor- und Nachteile. Ich meine, wenn du so in einem Rollenspiel halt einen voll ausgewerteten Charakter gibst, die Option ist toll und so weiter und so fort. Die einzige Sache, die ich dann immer finde, ist, es ist unheimlich schwer, Divinity ist ein wundervolles Beispiel, es ist unheimlich schwer, darauf zu setzen, dass man ein Rollenspiel mehr als einmal durchspielt, zumindest in kurzen Zeiträumen. Ja. Wenige Leute, würde ich sagen, im Verhältnis setzen sich direkt nach ihrem ersten Divinity-Run hin und spielen gleich noch einen zweiten. Und das heißt, dass du beim ersten Mal dann zwangsläufig nicht die Facetten des Charaktersystems erforschen kannst, wenn du was Vorgefertigtes nimmst. Genau. Das ist halt so eine Sache, aber ich würde sagen, das ist ein fairer Kompromiss. Ein Vorteil, den RPGs ja ganz allgemein haben, ist, bei der Charakterstellung, du kannst dir Zeit lassen. Und das ist bewusst ein Meme quasi schon, dass Leute immer Stunden in Charaktereditoren ja, am Anfang von Rollenspielen verbringen. Ganz ehrlich, wenn ich einen neuen Vampire-Run beginne, ich habe jetzt zugunsten des Streams habe ich mich zurückgehalten, aber trotzdem, bis wir im Spiel waren, hat es halt trotzdem, also für die, die den Kontext nicht wissen, ich habe gerade auf meinem Stream angefangen, Vampire the Masquerade Bloodlines zu spielen.
Ja.
Und bevor wir in unserem allerersten Stream im Spiel angekommen waren, waren, glaube ich, 1,5 Stunden rum. Weil ich,
ja, so ein bisschen mehr als eine Stunde, genau.
Ja, ich habe mir halt auch ein bisschen mehr Zeit noch gelassen, weil ich den Zuschauern noch erklärt habe, was mit den Clans auf sie hat und so weiter. Aber das ist auch mein Tempo, wenn ich normalerweise ein Rollenspiel starte, weil ich mich auch nicht entscheiden kann, weil es so viele Spielzeuge gibt. Und das geht mir selbst. Ich habe kürzlich noch mal South Park The Stick of Truth durchgespielt. Und da gibt es keinen Charaktereditor am Anfang. Da gibt es nur eine Wahl. Da gibt es nur, welche der vier Klassen willst du spielen?
Ja.
Und selbst da sitze ich gute 10 Minuten vor und kann mich nicht entscheiden, welche der Klassen ich spiele.
Kann also, ich sehr gut nachvollziehen. Okay, dann soll das zu diesem Schwierigkeitsgrad, zu diesem Easy-Mode-Thema gewesen sein. Mhm. Ich habe was ganz, ganz Kleines eigentlich. Ganz oft bei JRPGs und kommt, glaube ich, auch so ein bisschen aus der Spielehistorie, wie Sachen mal funktioniert haben, wie sie dann moderner wurden. Und heute gibt es Spiele, die es dann nicht mehr machen, aber es gibt sie immer noch. Mir geht es um Dialoge und zwar ganz spezifisch um die Situation. Charakter A spricht dich an oder spricht einfach so mit einem anderen Charakter und sagt halt irgendwas, hey, wir sollten aufpassen, da hinten, Bindestrich, wird unterbrochen. 3 Sekunden Pause, der nächste Charakter fängt an, nein, warte, halt. Und du denkst dir so, ja, was für ein dynamisches Gespräch. Und ich glaube, das kommt halt, ne, wenn du früher Textkästen hattest, hat das funktioniert, weil die waren nicht vertont. Irgendwann waren sie dann vertont, aber die Pause war noch drin, die teilweise ja durch dich überhaupt erst durch einen Button-Prompt fortgesetzt wurde. Und heute hast du es dann manchmal immer noch in Spielen, dass diese sehr unnatürlichen Dialogunterbrechungen passieren. Und ich denke mir jedes Mal so, wenn man weiß, dass das im Spiel ist, sollte man es vielleicht nicht so schreiben oder anders?
Ja, nee, das verstehe ich vollkommen. Und das ist halt, das ist eine sehr interessante Sache, weil es ist eine Mischung aus, hier spielen mehrere Sachen zusammen. Ne? Es gibt einerseits die Ebene der Dialogregie, also wirklich, genau. Da waren halt Sprecher in der Kabine, wahrscheinlich ohne einen Gegenüber, mussten diese Zeilen einlesen. So, und dann, genau. Das heißt, sie mussten natürlich unterbrochen werden, so von sich selbst, was gute Schauspieler können. Aber es gibt auch viele gute Schauspieler, die das trotzdem nicht glaubhaft können, wenn sie niemanden haben, mit dem sie zusammen spielen und sowas. An der Stelle muss dann zum Beispiel ein guter Dialogregisseur rein, der in so einem Fall aushilft oder dem Schauspieler das gut anleitet oder so. Aber dann gibt es halt auch noch die technische Ebene. Und die ist bei Videospielen halt auch immer so dieses ich habe neulich wieder die Szene gesehen aus Deus Ex, aus dem Alten. Du hast den Killcode für einen Typen, der dir irgendwie ans Leder will und du sagst diesen Killcode und er antwortet mit also der Killcode ist La Putin Machine und dein Gegenüber sagt dann I'm not a machine. Pause und dann sagt dein Charakter sagt Sticks and Stones. dann geht der Dialog zu Ende. Dann guckst du dem NPC da noch, ich würde sagen, so gute 3 bis 5 Sekunden zu, wie er da steht. Und dann explodiert er.
Sehr gut.
So. Das ist vom Timing her ein Albtraum. Ja. Und das ist aber, ich meine, das wissen die Spieldesigner. Das ist ganz eindeutig nicht eine bewusste Designentscheidung. Das ist auch nicht so sehr, glaube ich, Unfähigkeit oder so. Ich glaube, das waren wirklich zu großen Teilen zumindest früher technische Limitierungen. Und gerade bei Spielen aus der Generation, ne, Deus Ex bis teilweise bis heute, aber zumindest noch bis vor ein paar Jahren, das ist tatsächlich noch nicht so lange, dass wir das breitflächig auch hinter uns hätten, hast du dieses ganz häufig, ja. Dieses, nee. Ich habe dir schon gesagt, halt, warte.
Genau, ich glaube, es wurde so teilweise ein bisschen abgelöst, so wie du irgendwie in Third-Person-Spielen, auch in Rollenspielen unterwegs warst mit anderen Charakteren und die einfach angefangen haben, sich zu unterhalten, ohne dass da zwingend einen Input von dir notwendig wäre oder so. Mir fallen dann jetzt einfach die BioWare-RPGs ein, wo deine Party sich halt miteinander unterhält in Mass Effect, in Dragon Age und hast nicht gesehen. Mhm. Und das sind dann natürliche Gespräche größtenteils. Und vor allem halt in Textbox-basierten Spielen hast du dieses Phänomen, wo sich Leute nicht so richtig unterbrechen können. Aber ich glaube, dann hast du auch ganz oft den Unterschied, derjenige, der den Dialog geschrieben hat, ist nicht der, der es technisch einbaut ins Spiel und dafür sorgt, dass das halt natürlich aneinandergereiht wird, weshalb vielleicht da diese Kommunikation nicht stattfindet.
Ich glaube sowieso, das ist so eine Sache, ganz oft in Spielen kommt halt irgendwie, dass das gibt es halt zum Beispiel die ästhetischen Entscheidungen oder die Entscheidungen, was Writing angeht oder sowas und dann halt die technische Ebene, auf der es eingebaut wird. Aber an der Stelle, an der wir gerade sind, kommt noch eine dritte Ebene hinzu, eben die von diesen Schauspielern und so weiter. Das heißt, da müssen drei eigentlich nicht wirklich zusammengehörige Parteien müssen versuchen, einen organischen Moment zu erzeugen. Und dass das nicht immer hinhaut, ist einerseits sehr verständlich und andererseits aber auch eine Sache, an der muss man ehrlich gesagt arbeiten, weil ansonsten wird das mit der Immersion langfristig in Videospielen sehr schwer.
Aber es ist halt so ein Ding, ne? Also es ist jetzt nichts, wo ich dann da sitze und sage, ne, 2 Wertungspunkte weniger, sondern es ist halt so eine Kleinigkeit, aber ich muss da eher, heute muss ich wirklich drüber schmunzeln, wenn ich es halt mal mitkriege.
Ja. Es ist vielleicht noch mal was anderes, wenn es Symptom ist von einer allgemein nicht gut geführten, also von einer nicht guten Dialogführung ins Spiel. Ja. Wenn du sagst, Sowas wie zum Beispiel die Dialoge in dem Spiel sind stocksteif oder so, wovon das, was du gerade gesagt hast, ein Teil sein kann,
genau, aber
nicht muss. Das zum Beispiel wäre eine Sache, die würdest du vielleicht auch noch in einem Wertungskasten entdecken. Aber alleine so, ja, die Sätze, die unterbrochen werden, werden nicht natürlich unterbrochen. Das würde kein Mensch jemals erwähnen. Das ist einfach Blödsinn. Und dennoch, muss ich sagen, Tom, ich glaube, ich habe einen Pet Peeve, der noch kleiner und noch unbedeutender ist.
Oh ja, her damit.
Und bei dem sich Leute denken würden, wow, du kannst dich über Sachen aufregen.
Ich bin gespannt.
Ich habe dir vorhin ein Rätsel aufgegeben, ob du wüsstest, was ich meine, wenn ich das Wort Kopfzoom aufgeschrieben habe, weil das ist alles, was ich hier aufgeschrieben habe.
Also ich weiß es immer noch nicht. Wenn du sagst Kopfzoom, dann denke ich an so dramatische Momente, wo jemand auf den Kopf gezoomt wird und eine Feststellung irgendwie stattfindet.
Ich sag's dir jetzt und du wirst lachen, weil du genau weißt, was es ist. Und es wäre dir in 100 Jahren nicht eingefallen. Und zwar, wenn in einem Spiel, das in First-Person-Perspektive gespielt wird.
Okay, ja. Ich weiß,
also, nochmal für die Zuhörer, wenn in einem Spiel, das aus First-Person-Perspektive gespielt wird, aber aus irgendeinem Grund zum Beispiel aus der Third-Person erzählt wird, also zum Beispiel, dass man klassisches Beispiel, tatsächlich auch ein Beispiel für ein Spiel, das diesen Peef von mir macht, ist zum Beispiel Deus Ex, die Neuauflage. Es wird von außen erzählt, ne? Du siehst Adam Jensen in Dialogen und so weiter und so fort und ich weiß nicht, ob das Deus Ex mehrfach macht, aber auf jeden Fall macht es das am Anfang. Jedenfalls, es geht über von der Cutscene oder was auch immer es ist, dazu, dass du wieder spielst und die Kamera zoomt auf den Hinterkopf deiner Spielfigur und in den Kopf rein, als ob du gerade eingetaucht bist in die Figur. Holy shit. Ich meine, das ist jetzt kein Pet-Beef, über den ich mich aufrege, aber ich amüsiere mich jedes Mal drüber und ich finde das peinlich und unlustig. Das kommt so aus den, also ich finde es unfreiwillig lustig. Es kommt, ich glaube, das ist ein Relikt von früher. Ich glaube, passiert noch in Spielen wie, was weiß ich, Rise of the Triad oder irgendwas in die Richtung. Ich glaube nicht in Rise of the Triad, aber irgendwie in diesen alten Spielen ist das teilweise noch vorgekommen. Und es gibt ein paar Spieldesigner, die haben sich das nie abgewöhnt und es wirkt auf mich so lächerlich, so amateurhaft. Und ich denke mir jedes Mal, Alter, das kann doch nicht sein, dass das heutzutage immer noch jemand macht.
Ich weiß auch nicht, was das. Also das im Spezifischen soll es ja, glaube ich, eindrucksvoll sein. So, guck mal, oh, jetzt übernimmst du die Kontrolle von diesem Charakter. Aber ja, du hast schon recht, eigentlich ist es so dieses, ich ergreife Besitz.
Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, ob das ist. Ist das. Soll es das sein oder soll es Immersion steigern? Oder weil es tut nichts von all dem. Nichts. Es hat wirklich keinen Effekt. Es gibt, ich weiß gar nicht, ob das Spiel das tatsächlich macht, diesen Kopfzoom, aber es gäbe ein einziges Spiel, das mir gerade spontan einfallen würde, wo dieser Kopfzoom so ein bisschen Sinn ergeben würde. Und das wäre nun ausgerechnet das unbemerkenswerteste Spiel von allen, nämlich The Bureau, XCOM Unclassified, wegen eines Plot-Twists, den ich an dieser Stelle nicht verraten darf. Aber das hätte eine gute Begründung dafür, sagen wir es so. Und es gäbe vielleicht noch ein, zwei andere, die zum Beispiel eine In-Story-Begründung dafür hätten.
Okay. Beyond Two Souls.
Ja, zum Beispiel sowas in die Richtung. Ne? Immer wenn jemand so besessen wird oder so. Ja, von mir aus. Dann kann man es irgendwie als nettes Ding. Aber bei allem anderen, Deus Ex hat keine Entschuldigung dafür. Für Deus Ex ist das ungefähr so, als wenn das Spiel als nächstes anfangen würde, einen Punktestand einzubauen dafür, wie viele Gegner du besiegt hast. Das ergibt keinen Sinn. Das ist einfach nur irgendein Relikt. Das ist archaisch und es ist, wie ihr merkt, ein extrem kleiner Pet-Peef und es ist auch bei mir wirklich nichts, worüber ich mich aufrege. Es ist nur, es fällt mir jedes Mal auf und nicht positiv, aber es ist mehr sowas, wo ich so kopfschüttelnd mich amüsiere und denke, wirklich das auch noch.
Ich versuche die ganze Zeit drüber nachzudenken, wo das noch vorkommt, aber mir fällt nicht so viel ein. Kann es sein, dass Doom 3 das gemacht hat? Weil ich weiß, dass man seinen Charakter doch zwischen.
Du beginnst doch auf dem OP-Tisch. Also Doom 3. Das kann ich nicht sagen, ich habe Doom 3 nicht viel gespielt. Aber es könnte sein.
Sah man da seinen eigenen Charakter? Ah, ich weiß es nicht mehr.
Es passiert oft genug, als dass du sofort wusstest, was ich meine.
Also, ich wusste sofort, was du meinst, genau. Es ist aber so genau diese Zeit, ich glaube so 2000er auch um den Dreh rum, dass das in Mode war und jetzt aber schon wirklich lange nicht mehr ist. Also ich weiß jetzt nicht, weil ich es das letzte Mal gesehen habe. Deus Ex ist, glaube ich, so eins der aktuellsten Beispiele.
Es könnte sein, dass es sogar das aktuellste ist. Also es ist wirklich aus der Mode gekommen. Aber gerade also zu der Zeit, als Deus Ex ist jetzt auch noch nicht 20 Jahre alt, gerade zu der Zeit, als Deus Ex Wohlgemerkt nicht Mankind Divided, sondern Human Revolution, das erste
Obwohl, von beiden. Ist es in Mankind Divided?
Das weiß ich nicht, ich habe Mankind Divided
gespielt. Oh, das wäre interessant.
Keine Ahnung, vielleicht kann jemand, der Mankind Divided sehr, sehr gut kennt, uns das kurz sagen. Aber hier an der Stelle, also ich fand, Human Revolution war schon ein bisschen spät dran. Und da dachte ja, ich mir so, das hätte ich nicht gemacht.
Aber da gibt es garantiert Leute, die dann... Also zum einen das, was du am Anfang vermutet hast, ne, die dann sagen, was, darüber regst du dich auf? Aber du sagtest ja schon, das ist ja kein richtiges Aufregen. Aber die auch sagen würden, nö, ich mag das.
Vielleicht, ja. Aber ich weiß halt nicht, was der positive Effekt überhaupt sein soll, geschweige denn, dass ich ihn empfinde.
Damit es keinen harten Schnitt gibt, schätze ich mal.
Ja, aber das kann man auch mit dem Fade to Black machen und dann fadet es wieder auf. So machen das viele Spiele. Also es ist jetzt so, I don't know.
Manchmal ist es ja sogar so, dass du so reinzoomst und dann ist ein Schwarz und dann wieder Dings. Ja,
ja, also I don't know. Jedenfalls absolut nichts Schlimmes, aber ich könnte auch nicht behaupten, dass es mir nie auffällt. Und wenn heutzutage ein Spiel das machen würde, würde ich wahrscheinlich einen Lachflash kriegen. Wenn irgendwie ich Doom Eternal spiele oder sowas und plötzlich wird auf den Hinterkopf
gezoomt
oder so.
Naja, gut. Ich hatte als nächstes einen Klassiker, den ich auch schon in der Vergangenheit erwähnte, der aber immer noch relevant ist, weil es taucht immer noch auf in Videospielen. Es gab es auch schon zur PlayStation 2-Zeit im Wesentlichen, da ist es aber noch niemandem so richtig aufgefallen, weil die Auflösung der Spiele so gering war. Aber zur PS3 und 360-Zeit hat das quasi jedes Spiel gemacht, nämlich schlecht vorgerenderte Zwischensequenzen. Und da gibt's, glaube ich, noch einen anderen Pet-Peeve, der damit einhergeht, den du mal genannt hast. Ich weiß nicht, ob du ihn heute nennen willst, aber vielleicht können wir darüber reden, der mit vorgerenderten Zwischensequenzen zu tun hat.
Der letzte Punkt hier auf meiner Liste, den ich gerade noch hinzugefügt habe, damit ich ihn nicht vergessen kann, ist nicht pausierbare Cutscenes.
Das ist auch noch was, das ist nicht das, was ich meine, aber dazu kommen wir gleich. Also was ich...
Der andere steht genau da drüber. Um dir zu beweisen, aber...
Ja, genau. Aber was ich erstmal primär meine, ist das, dass du teilweise wirklich schöne Spiele hast, die dann in HD 27p oder sogar 1080p damals noch gerendert wurden. Damals noch, heute werden sie dann auch in 1080p gerendert. Und das dann für Story-Sequenzen ganz oft rüberschaltet in eine vorgerenderte Cutscene, die wirklich als Video auf der Disc liegt und abgespielt wird, und zwar so in YouTube-Qualität 480p, wo ich mir jedes Mal denke, was macht ihr denn hier? Und das fällt am krassesten auf, wenn dann dieses Spiel, was damals auf der PlayStation 3 und Xbox 360 erschienen ist, diese vorgerenderte Cutscene hat, wenn das dann auf dem PC portiert wurde und du das in irgendwie 60 Frames die Sekunde spielst und das dann unterbrochen wird von einer 25 Frames die Sekunde Cutscene, das finde ich, also das stört mich richtig, weil ich finde das richtig hässlich teilweise, wenn du dann Render-Artefakte siehst in deinen Videospiel-Cutscenes und das zur HD-Zeit, vor allem, wo auf Blu-rays mehr als genug Platz ist für mehrere Spielfilme in HD-Qualität. Bei der Xbox 360 kann ich es noch mehr verstehen. Die mussten teilweise wirklich aufpassen auf ihren DVDs, damit es nicht zu viele wurden. Aber bei der PS3 gab es keine Entschuldigung dafür und bei Download-Spielen sowieso nicht. Das ist einer meiner Pet-Peeves, der bis heute anhält, weil es machen heute immer noch Spiele.
Das verstehe ich auch. Also ich verstehe es sofort. Ich denke gerade drüber nach. Meine Einstellung zu Render-Cutscenes ganz allgemein hat sich sehr verändert aus den 90ern bis heute. Weil früher fand ich Render-Cutscenes saugeil. Ich fand also zu sowas wie das Intro von Dungeon Keeper oder von Final Fantasy 8 oder sowas, weißt du? Das ist so. Zu dem Zeitpunkt waren Render-Sequenzen the shit. Und Spiele, die so ein Halb-Render-Zeug gemacht haben, wie Final Fantasy 7 oder sowas, das ist halt bis heute irgendwie ziemlich cool, was da passiert ist damals. Über diese Render-Artefakte oder so habe ich persönlich mich nicht aufgeregt. Unter anderem vielleicht auch, weil ich von Videotechnologie tatsächlich nicht genug Ahnung habe. Ich bin in so Fällen dann immer, ich sitze so ein bisschen davor und denke mir, ja, wenn die es so gemacht haben, dann wird es wahrscheinlich auch so sein müssen. So irgendwie aus dem einen oder anderen Grund. Aber wahrscheinlich nicht. Also, I don't know. Ich weiß bis heute nicht genug über Videokompression oder über Codecs oder über die Sachen, die dort technisch passieren müssen, als dass ich denen das wirklich angekreidet hätte. Wenn du mir versicherst, nee, dafür gibt es keinen guten Grund, dann glaube ich dir das.
Der Grund ist wirklich meistens einfach Speicherplatz.
Ja. Ja, das ist nicht der beste, also heutzutage ist es nicht der beste Grund.
Und zu 360 und PS3-Zeit ist mein Argument, war es auch nicht der beste Grund.
Ja, ich meine, wir ertragen mittlerweile Spielinstallationsgrößen wie Final Fantasy 15 und so weiter, was über 120 Giga ist, in seiner finalen Version. Da kann man auch, also wenn ihr jetzt noch 10 Gigabyte für bessere Videosequenzen raus haben wollt, dann von mir aus.
Unterschied mehr,
ja. Macht's doch. So, und das ist, ja, also ich verstehe es. Ich verstehe es. Und ich kann mir alte Sequenzen noch angucken, die dann diese Artefakte haben, wo du wirklich, also die sind ja nicht wirklich pixelig, sondern die sind dann wirklich mehr breiig, ne? Also immer diese flimmernden Kästchen überall und
genau,
sowas.
Ich meine, es kommt auch immer so von Spiel zu Spiel drauf an, weil ja. Die eins machen besser als die anderen. Aber bei manchen hatte ich wirklich so dieses Phänomen, dass ich dachte, ich gucke gerade ein verpixeltes YouTube-Video so ein bisschen. Ja, ja. Weil es ist ja dann oft nicht Renderszene im Sinne, wie man es früher verstanden hat, so wirklich diese CGI-fulminanten Sequenzen, sondern es ist ja Spielegrafik, mit der halt filmisch was inszeniert wird.
Ja.
Aber das wird halt nicht in der Engine gerade live gerendert, sondern wurde vorgerendert.
Ja.
Und sieht dann halt schlechter aus, als das Spiel eigentlich aussieht. Und hat dann oft auch andere Kontrastverhältnisse und sowas.
Ja.
Da könnte ich verstehen, wenn das nicht jedem auffällt. Aber
ich sag mal so, ich habe sowieso ein ganz schlechtes Auge für sowas. Ich erinnere mich, dass wir hier für irgendwas, Time to 3 oder sowas, auch mal da saßen und du hattest genau dieses Thema angesprochen. Du hattest, glaube ich, einfach deinem Petbeef in dem Moment so Ausdruck verliehen und meintest, warum machen Spiele das? Sowas und so. Und ich musste erst mal schalten, was du meinst. Und dann dachte ich mir, oh ja, jetzt, wo er es sagt, das sieht anders aus. Ja, das ist eine Rendersequenz, klar.
Ja.
Und sowas. Aber ich achte, also wenn mich ein Spiel in Sachen Immersion abholt und ich in dem Spiel drin bin oder sowas, dann ich würde verstehen, wenn es Leuten so geht, dass sie das wieder rausreißt. Ich persönlich bin dann genug drin, als dass mich das dann nicht rausreißt. Dann bin ich einfach drin und dann nehme ich das einfach, dann gucke ich einfach, was passiert in der Sequenz.
Ja, genau.
So, was machen die Figuren hier und so weiter und so fort. Und ja, ich bin aber insgesamt, das meine ich mit meiner Einstellung zu Rendersequenzen hat sich ein bisschen geändert, bin ich im Laufe der Jahre auch immer mehr Freund geworden davon, Sachen in Engine zu inszenieren und tatsächlich in Spielgrafik. Und eins davon ist der Pet Peeve, den du angesprochen hattest und den ich ja jetzt mal.
Genau, bevor wir zu denen kommen, wollte ich nur noch ein Positivbeispiel nennen zu der Thematik, die ich vorher hatte, wo ich nämlich längste Zeit dachte, dass Sachen in-game gerendert wurden, bis ich rausgefunden habe, nee, das ist alles vorgerendert und deswegen gibt es auch immer so eine kurze Schwarzblende und das sind so ziemlich alle Naughty Dog-Spiele, weil die sind verdammt gut da drin, niedrige Kompressionsraten für ihre Videos zu benutzen. Ich glaube, heute in den Editionen, die dann auch eine höhere Auflösung haben auf der PS4 und so, fällt es vielleicht wieder mehr auf. Aber damals ist es mir wirklich nicht aufgefallen, dass da die Zwischensequenzen auch vorgerendert waren. Da dachte ich die ganze Zeit, das läuft in Engine.
Aber weißt du, wann es dir aufgefallen wäre?
Ja, ich weiß wann. Aber erzähl's mir, Leo.
Es wäre dir aufgefallen, wenn, sagen wir Joel oder Nathan Drake oder so, ein anderes Kostüm gehabt hätte,
ja,
dass du zum Beispiel in-game freigeschaltet hättest und dann hätten sie vorgerenderte Zwischensequenzen benutzt, mit anderen Worten einfach Filme, Videos im Wesentlichen, wo sie dann natürlich wieder ihr Original-Outfit angehabt hätten. Und bevor wir diesen Podcast hier gestartet haben, hättest du auch nur einen meiner Pet-Peeves benennen müssen, wäre es wahrscheinlich der gewesen, weil das ist eine Sache, die ich im Laufe der Jahre wirklich häufiger als einmal erwähnt habe. Ich hasse es, wenn Spiele irgendwie Customizing des Charakters kombinieren mit vorgerenderten Sequenzen, in denen dieser Charakter dann sein Original-Outfit anhat. Das ist grauenhaft.
Ja.
Wohlgemerkt, es gibt hier feine Abstufungen. Also zum Beispiel ein Spiel, das es zum Beispiel macht, ein Spiel, was ich sehr mag, oder Spielereihe, muss man sagen, ist die Arkham-Reihe. Ne? Da hast du haufenweise Kostüme für Batman und so. Alle Sequenzen sind Render-Sequenzen und Batman sieht wieder aus wie im Original. Das reißt mich raus. Das finde ich wirklich schlimm und so weiter. Aber was ich Batman an der Stelle zugute halte, ist, diese Kostüme sind halt so, sie sind nicht elementarer Spielbestandteil oder sowas. Das sind mehr so Goodies, die hast du durch Pre-Order oder durchs Durchspielen oder durch DLC oder irgendwas, die als kleines Goodie freigeschaltet und du kannst jetzt durch die Open World turnen und hast dann das Batman Beyond Kostüm an. Von mir aus, ja. Ein Spiel, dem ich es furchtbar übel genommen hätte, wäre jetzt zum Beispiel das neue Spider-Man, das wir gerade haben, weil das arbeitet sehr, sehr viel spielerisch mit Kostümen. Aber es hat dann eben auch genug Sinn und Verstand, um, so wie ich das gesehen habe, eigentlich alles mit In-Game-Sequenzen, mit In-Game-Engine-Sequenzen zu lösen.
Genau, ganz witzig, dafür der kleine Einwurf. Es gibt in Spider-Man vorgerenderte Zwischensequenzen, was mir an bisher nur zwei Stellen aufgefallen ist, nämlich einmal ganz am Anfang. Das fängt an, glaube ich, mit einer vorgerenderten Zwischensequenz, die dann flüssig übergeht in Spielegrafik. Mhm. Und zwischendrin nochmal, wo du irgendwie aus dem Labor kommst oder so. Und ich weiß nicht, ob man zu dem Zeitpunkt überhaupt schon sein Kostüm wechseln kann. Aber ansonsten sind alle Cutscenes, die ich danach erlebt habe, immer in Engine gerendert, so dass du nie diesen Kontrast hast, dass du denkst, nee, Moment, ich hatte doch was ganz anderes an, sondern Spidey hat halt immer das an, was er gerade anhat.
Spidey hat sogar auf dem Ladebildschirm das an, was du ihm gegeben
ja,
hast.
Ja, genau, also und im Menü.
Ja, das ist einfach fucking überall. Ja. Und ich sag mal, in der Anfangssequenz oder wenn er aus dem Labor kommt oder sowas, das ist ja auch dann legitim, weil am Anfang hat er halt noch kein anderes Kostüm und wenn er aus dem Labor kommt, hat er halt seinen Kittel. Das ist okay. So, aber dem Spiel hätte ich das zum Beispiel wirklich übel genommen. Weil für diejenigen von euch, die Spider-Man noch nicht gespielt haben, es arbeitet eine Arschladung spielerisch integriert mit diesem Kostüm. Du kannst im Spiel 20 Kostüme oder so freischalten, was einen spielerischen Effekt hat und vor allem dann auch ästhetisch sehr, sehr cool ist und für Spider-Man-Fans ein schöner Fanservice ist. Aber ein Spiel zum Beispiel, dem man ein Maximum an der Stelle vorwerfen muss, wenn es um genau diese Kombination geht, Rendersequenzen durchs ganze Spiel hinweg und Customizing des Charakters, optisches Customizing auch, als integraler Bestandteil, fällt mir als Paradebeispiel, leider nicht als einziges, aber als Paradebeispiel der letzten Jahre, Mittelerde, Schatten des Krieges ein.
Okay.
Einer der Selling Points war, dass du jetzt im zweiten Teil dieser Reihe, du kannst Ausrüstung finden und customizen und bla und hier dein Schwert und deine Kutte und bla und dann kommst du in eine Rendersequenz und er hört immer wieder dasselbe an. Und das machst du durchs ganze Spiel. Wow. An jeder Stelle im Spiel, wo irgendwie was Größeres erzählt wird oder so, hat er dann sein Standard-Outfit an. Und das geht einfach nicht. Sorry. Nee, also, es, in anderen Spielen stört es mich und nervt es mich. Hier an der Stelle würde ich sagen, das ist ein echter Fauxpas. Das ist also rein ästhetisch. Das nimmt dem Spiel spielerisch nichts weg oder so. Da haben wir in Shadow of War ganz andere Beispiele für. Aber wer kommt denn auf so eine bescheuerte Designentscheidung? Das geht doch nicht. insgesamt bin ich, also ich weiß, dass es nicht immer eine Möglichkeit ist. Es kommt immer sehr darauf an, was für ein Spiel machst du, mit was für einer Engine arbeitest du und so weiter und so fort. Ich verstehe, warum manche Spiele diesen Kompromiss machen müssen. Ist in Ordnung. Sowas wie Arkham nehme ich nur bedingt übel. Aber sowas wie Shadow of War nehme ich übel. Und das,
kann ich verstehen.
Das kann man dann halt ständig machen. Und deswegen fällt es mir auch in Spider-Man gerade so positiv auf, dass ich da halt wirklich in meinem Noir-Outfit die ganze Zeit rumheizen kann und nicht rausgerissen werde aus dieser Erfahrung.
Das ist wirklich super cool.
Halt meine Erfahrung ist. Ich weiß, du bist eigentlich dran, aber da wir gerade bei Cutscenes waren und ich eins von mir schon gespoilt habe, wollte ich das noch kurz ansprechen. Wie kann es sein, dass es immer noch Spiele gibt, in denen die Zwischensequenzen nicht pausierbar sind?
Das wollte ich auch gerade zukommen, ja, sehr gut.
Das ist ganz ehrlich, what the fuck?
Ich hatte so. Sogar neu. Ich glaube, in Spider-Man kann man die Zwischensequenzen nicht skippen.
Achso, du redest von skippbar, ich rede von pausierbar.
Ach, pausierbar? Oh, ja. Sorry, gerade total missverstanden, aber.
Also, beides hängt natürlich manchmal miteinander zusammen, weil, wenn du sie nicht pausieren kannst, kannst du sie zwangsläufig auch nicht skippen.
Das stimmt.
Oft. Aber es gibt halt Spiele, in denen sind sie nicht mal pausierbar. Nicht skippbar. Ich verstehe, warum es Leute nervt. Ich bin da an der Stelle ein bisschen leidensfähig. Unter anderem deshalb, weil. In Spielen, in denen es skippbare Sequenzen gibt, skippe ich sie fast nie. Ich bin so einer, ich gucke die mal durch.
Ich auch nicht. Also mir geht es dann eher um die zweiten Durchgänge. Und oft funktionieren Spiele so, beim ersten Mal kannst du nicht skippen. Wenn du es dann nochmal spielst, kannst du skippen. Aber wenn du es auch beim zweiten Mal nicht skippen kannst, sage ich dann so, musste das sein?
Ja, das meine ich. Also ich guck Sequenzen auch, ich kann Spiel
fünfmal spielen, wenn
ich gucke die dann immer noch.
Verstehe.
Aber das bedeutet nicht, dass ich nicht an der Stelle sehe, ihr hättet das einbauen sollen für Leute, die das gerne skippen würden.
Ich finde auch, was damit einhergeht, ist auch etwas, was jetzt nicht so wahnsinnig schlimm ist, aber was halt je nach von Spiel zu Spiel unterschiedlich schlimm sein kann, sind nicht skippbare Logos, bevor du überhaupt zum Spiel kommst, von den verschiedenen Firmen, die daran beteiligt.
Ja, es gibt Spiele, da sind richtig viele beteiligt. Ja, hast eben. Ja sieben Logos oder
genau,
so.
Genau, und wenn du die nicht überspringen kannst, das ist manchmal sehr anstrengend.
Dann meistens noch irgendwie mit einer kleinen Custom-Animation, was weiß ich, das Nvidia-Logo wird von der Hauptfigur irgendwie gekickt oder sonst irgendwas. Das dauert dann wieder. Ja, nee, das gibt's auch und so. Aber ganz ehrlich, wie kommt man auf die Idee? Wir waren gerade dabei, dass das im Wesentlichen. Das sind im Wesentlichen einfach nur Videosequenzen. Jeder Videoplayer, egal ob Video-Webplayer, egal ob runterladbar oder sonst irgendwas. Und nichts anderes passiert hier technisch im Hintergrund, als dass dann Videoplayer abgespielt wird.
Ja.
kann pausiert werden. Also erzählt mir auch keinen vom Pferd, dass ich eure Zwischensequenz nicht mal pausieren kann. Was soll ich denn jetzt machen, wenn die Zeugen Jehovas an meiner Tür klingen? Ja, oh, schön, mein Essen brennt an. Ja, aber du musst dich schon entscheiden. Also willst du jetzt die Story des Spiels mitkriegen oder was soll das?
Weißt du, was dem noch so die Krone aufsetzt? Sind die Art von Spiele, wo du startest
und skippst.
Sofort geskippt, genau.
Ja, das ist auch gut. Dann haben wir zwar das, was du möchtest, aber dann haben wir nicht mehr das, was ich möchte. Dann kann man nicht mehr pausieren. Und es ist wirklich nicht so schwer, Leute. Wenn man die Start- oder auf der PlayStation 4 die Optionstaste drückt, dann wird das die Cutscene pausiert. Und wenn man dann auf Skippen geht und Skippen drückt, dann wird die Cutscene geskippt. Genau. Oder ihr macht auf Start pausieren und auf Kreis skippen. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Hauptsache, ihr gebt uns beide Optionen. Einerseits für die Leute, die sich nicht zum 100. Mal dieselben Zwischensequenzen angucken wollen. Und andererseits für Leute, die vielleicht auch mal was haben, was gerade ihre Aufmerksamkeit erfordert. Ja,
genau.
Es ist so.
Ja, nicht pausierbare Spiele generell sind problematisch, finde ich.
Naja, also ich verstehe, warum Spiele wie Dark Souls oder so es machen, aber ja.
Warum denn?
Naja, weil es den Druck aufrechterhält. Du sollst dich in Dark Souls nie sicher fühlen können. Und eine Pause ist inhärent immer ein Ruhepunkt für den Spieler, wenn du wirklich pausierst. Das ist, du kannst anhalten, verschnaufen oder sonst was. Du könntest in einem Boss zum Beispiel dir einfach einen Ruhepunkt erschaffen und so. Und das ist psychologisch. Schon allein zu wissen, dass du es kannst, ist psychologisch ein Effekt auf den Spieler. Ich verstehe es.
Da würde ich aber auch wieder sagen, okay, dann deaktiviert es halt während Bossen.
Ja, aber Dark Souls ist überall gefährlich, nicht nur bei Bossen. Also ja, das ist Dark Souls will halt bedrohlich sein. Ich verstehe, dass du das nicht gut findest. Ich verstehe aber auch, warum die Entwickler das gemacht haben. Also da würde ich sagen, das ist nicht sinnlos oder so.
Also ich finde, die Erklärung leuchtet auch ein. Und ja, klar, mein Gedanke geht dann auch immer zum Online-System. Weißt du, dass du ja invadiert werden kannst und vielleicht würde die Pause damit was kaputt machen oder so.
Ja, also da gibt es es gibt Begründung an der Stelle. Ich finde, man kann darüber reden. Ja, ich finde es auch nicht unbedingt sinnvoll oder so. Aber es gibt keine Begründung, auch wirklich keine gute für nicht pausierbare oder nicht skippbare oder beides Zwischensequenzen. Ja. Das gibt's nicht. Fuck it. Übrigens ganz nebenbei gesagt, hat jetzt nicht unmittelbar nur was mit Zwischensequenzen zu tun, aber ich habe es nicht aufgeschrieben, aber bevor ich es vergesse, Spiele ohne Subtitle können zur Hölle fahren. Aber das finde ich ist auch wirklich mehr als nur ein Pet-Peeve. Ich finde,
genau, das ist ja eine Zugänglichkeitskritik.
Ja.
Weil ich finde, und auch da kommen wir wieder zu Spider-Man, ist eben gerade ein sehr gutes Beispiel. God of War ist auch ein sehr gutes Beispiel. Da hast du ganz viele Accessibility-Optionen. Wie zum Beispiel auch die Größe der Cutscenes kannst du einstellen.
Wow, ist die groß!
Die Größe der Untertitel kannst du einstellen. Oder du kannst den Untertiteln einen Hintergrund geben, damit er leichter zu lesen ist. Oder du kannst das Interface ein bisschen einstellen, manipulieren, dass es vielleicht nicht so rumwackelt oder so. Oder du kannst einstellen, dass Button-Mash-Quicktime-Events zu Halte-den-Button Quicktime-Events werden. Für Leute, die damit Probleme haben, diese Arten der Zugänglichkeit zu verbessern, finde ich richtig, richtig gut. Auch immer, wenn ein Spiel irgendwie eine Option hat für Farbblindheit verschiedener Arten, irgendwie das Interface anzupassen oder sowas.
Vor allem, man denkt vielleicht immer so irgendwie, ja, das ist halt dann cool für irgendwie Sonderfälle oder sowas, wo man es braucht, halt, wie zum Beispiel Farbblindheit oder Leute, die was mit den Gelenken haben oder sonst was. Aber der Punkt ist, ich zum Beispiel, ich habe die größeren Subtitles aktiviert und zwar nicht, weil ich irgendwie schlechte Augen hätte. Ich habe einen sehr kleinen Fernseher. Ich bin halt finanziell nicht so gut und ich habe halt einen Fernseher, der ist ungefähr halb so groß wie der, den wir hier im Huckbüro zu stehen haben und ich sitze auch noch ein paar Meter davon entfernt. Bei vielen Spielen sind die Subtitle einfach so klein, dass ich mit meinen halbwegs gesunden Augen trotzdem davor sitze. Ich habe die Figur nicht verstanden. Was hat die gerade gesagt? Ich kann es nicht lesen, sorry. Und das ist ja, ich meine, und wollt ihr mir jetzt ernsthaft sagen, euer Gegenargument ist ja, dann kauft ihr einen größeren Fernseher? Gib mir das Geld dafür.
Da kann ich sehr gut mit einsteigen, weil ich finde, das gilt nicht nur für Untertitel, sondern auch generell für Lesbarkeit des Interfaces. Weil ich habe jetzt zwar gerade God of War als Positivbeispiel für Accessibility genannt, aber da war das tatsächlich ein Problem, das wir zum Beispiel auch hatten, als Dani das bei uns im Wohnzimmer spielen wollte, wo die kleinen Skill-Beschreibungstexte des Interfaces einfach nicht zu lesen waren bei dem Abstand zwischen Couch und Fernseher, sondern musstest so näher ranrücken und so Augen zusammenkneifen, um zu gucken, was denn da ist.
Ich habe gesehen, wo euer Fernseher steht. Es ist jetzt nicht so, dass der 200 Meter entfernt steht von der Couch.
Nee, genau.
Man sollte das lesen können.
Und das ist halt so, wo ich so denke, sag mal, auf was Was ist euer Standard, auf den ihr diese Spiele baut? Oder wie nah sitzt ihr bei euch im Büro vor dem Bildschirm?
Aber hier kommen wir halt wirklich schon in Territorium, wo man sagen muss, das sind keine Pet-Peeves, das sind wirkliche...
Genau, das sind Kriterien.
Ja, wirkliche Kritikpunkte. Auch nichts, wofür man im Spiel den Kopf abreißt. Aber es ist immer cool, wenn Spieler es machen. Und zugunsten der Inklusion und zugunsten dessen, dass möglichst viele Leute die Spiele genießen können, ist es einfach sehr sinnvoll. Und es wäre schön, wenn Spieldesigner einfach ein bisschen mehr Bewusstsein dafür entwickeln, diese Option, viele davon sind mit zusätzlicher Arbeit verbunden, das ist auch immer ein Ding, klar, aber es ist wichtig dafür, dass man leider nicht immer allen Leuten ein Spiel zugänglich machen, aber so kleine Sachen wie ein Farblindenmodus, Anpassung der Interface-Sachen und so weiter und so fort, die helfen so vielen Leuten ungemein, Spiele zu erleben.
Field of View Slider zum Beispiel hatte ich früher nie so auf dem Radar. Und seitdem ich mit Dani zusammen bin, die halt sehr schnell Motion Sickness leidet in Ego-Perspektiv-Spielen, wo ein Field of View Slider sehr helfen kann, wenn du das erweitern oder reduzieren kannst, fällt mir das immer mehr auf in Spielen.
Ja, oder Anpassung der Fadenkreuze hat Optionen
und sowas.
Ja, da gibt's. Es ist immer leicht, sowas zu vergessen, wenn man selbst nicht dran leidet. So.
Genau.
Aber gerade als Spieldesigner ist es halt mittlerweile, sollte man sich vielleicht dann einfach mal einen Experten dazu holen, der sagt, pass auf, folgende Checkliste wäre gut, wenn ihr die abarbeiten könntet, so viel wie möglich davon noch zu integrieren.
Ja.
Es ist, jedes Spiel hat ein Budget, jedes Spiel hat eine Deadline, es ist nicht immer alles möglich, ist klar, aber es zu versuchen oder vielleicht auch nachzupatchen, wenn das eine Möglichkeit ist, das sind halt tolle
Sachen. Ja, also da ein bisschen Selbstkritik an der Stelle fällt mir ein, dass Robin und ich das Thema auch schon in der Vergangenheit hatten und wir das auch nicht so durchziehen, wie wir es sollten und mit ein bisschen Zeitaufwand auch könnten, ist Untertitel bei unseren YouTube-Videos mit anzugeben. Weil das ist auch mit Aufwand verbunden, weil du musst dein Skript halt in dieses Untertitel-Tool kopieren und dann auch noch anpassen, weil es nicht immer automatisch alles passt. Aber YouTube übernimmt schon einen Großteil der Arbeit. Und ich meine, es gibt die automatischen Untertitel, aber die funktionieren halt nicht immer so gut. Weil auch das, ne, macht dein Video automatisch für viele Leute überhaupt erst zugänglich und wäre für dich halt ein bisschen mehr Aufwand, der es aber eigentlich wert ist.
Ja. Nee, aber ihr habt, also, ich sag mal so, es ist zumindest ist das Thema nicht an euch vorbeigerauscht. Ihr seid euch das bewusst. Und wenn ihr jetzt irgendwann die Kapazitäten dafür habt, dann könnt ihr euch dem wieder widmen. Wie gesagt, es gibt Gründe dafür, manchmal, warum sowas nicht passiert oder unzureichend passiert oder sowas. Aber gar nicht davon, also sowas einfach abzutun zum Beispiel, ist eine ganz schlechte Sache. Ja, jedenfalls, das waren nicht so richtig Pet-Peeves jetzt gerade, das waren mehr so echte Kritikpunkte.
Ja, manchmal sind die Grenzen da halt auch fließend, ne?
Ja, das ist zum Beispiel, weil nicht pausierbare Cutscenes ist zum Beispiel wesentlich substanzieller als ein Zoom auf den Hinterkopf des Charakters. Jesus Christ, du musst doch bin ich der Einzige, der irgendwie vor einem Spiel sitzt und dann denkt, holy shit, die Katze ist gerade explodiert, ich sollte da vielleicht mal nachgucken, aber auf deiner Seite, ich will auch nicht die Story verpassen. Das ist so,
Ja, ich habe, um mal weiterzumachen, es sei denn, du wolltest jetzt noch irgendwie, okay. Ich habe noch ein Pet-Peeve, wo man eigentlich auch schon sagen könnte, man könnte es umwandeln in einen richtigen, handfesten Kritikpunkt, können wir ja gleich drüber reden. Und das ist so das Third-Person-Shooter-Phänomen anno 2010 und die Jahre davor und danach. Oh hey, ein Raum voll hüfthoher Wände. Ich frage mich, was hier gleich passieren wird. So dieses Ding, dass du einfach, weil es sich so eingebrannt hat in Covershootern, dass du die Levelstruktur sofort durchschauen kannst und nicht mehr einen natürlichen Ort siehst, sondern die Plätze, in denen du in Deckung gehen sollst und eigentlich auch schon den Platz, wo gleich die Gegner kommen werden und der Kampf sich quasi schon abspult in deinem Kopf, bevor irgendwas passiert ist.
Ja, doch bevor du weißt schon, wenn du jetzt den finalen Schritt machst, dann genau triggert das Script
genau.
Und die kommen von da hinten und da hinten. Und da oben auf der Galerie kommen auch noch welche. Ich gehe erst hier in Deckung, sollte die weggeschossen werden, gehe ich da und dann da. Du kannst den Kampf wirklich schon durchspielen, bevor er stattfindet. Und das ist so, ja, es nimmt halt, in dem Fall nimmt es nicht nur Immersion, es nimmt vor allem auch das, was wir Amerikaner Suspense nennen. Ne? Also so von Spielsituationen überrascht werden und dann auf diese reagieren zu müssen, ist ein großer Teil von Action-Titeln, ist ein großer Part davon. Und ja, wenn du einfach im Vorfeld schon mit schlafwandlerischer Sicherheit dieses Szenario in deinem Kopf abspulen kannst,
dann ist das so. Mich wundert auch, dass bisher noch kein Spiel damit gespielt hat. Also zumindest keins, das ich gespielt habe, oder das mir gerade einfällt, wo du auch eigentlich ja einen Witz draus machen kannst, ne? Dass du in so einen Raum kommst, wo du diese ganzen Sachen siehst und glaubst zu denken, was als nächstes passiert, ob nun bewusst oder unbewusst. Weil ich glaube, vielen Spielern würde es auch so gehen, dass die sich schon so darauf vorbereiten würden, auch wenn sie nicht aktiv drüber nachdenken. Und dann bricht da irgendwas auseinander und es kommt eine ganz andere Situation. Ist ja eigentlich ein schöner Setup.
Ja, ich meine, jetzt nicht mit hüfthohen Wänden, aber mit dem klassischen Bossraum, groß, rund, mit Gefahrenquelle in der Mitte und vorher gibt es haufenweise Munition und Teil-Items und sowas. Damit wurde es gemacht von Bulletstorm. Weil in Bulletstorm, wo du da in den Raum mit der Säuregruppe in der Mitte kommst und dann bricht das viel durch die Wand.
Ich dachte jetzt zuerst, du gehst zu Batman, wo es ja auch so einen Boss gibt.
Ach so, ja. Spiel, der da ist es der erzählerische Build-up und die Sequenz davor, weil und dann. Aber auf der anderen Seite, den Gag, also ich will nicht sagen, ich habe ihn kommen sehen oder so, aber der hat halt so posiert, der Typ, und dann, der macht ja auch nichts, ne? Der läuft ja nur vor dir hin und her wie ein Raubtier und tauntet dich weiter, bis du was machst. Und deswegen dachte ich mir schon, okay, wenn er mir den ersten Schlag gibt, dann nehme ich an.
Genau. In welchem Arkham waren das nochmal? Und wie hieß der Boss für die Leute, die es jetzt nicht
zuordnen? Das war Origins und es ist der Electrocutioner.
Okay, genau.
Das ist ein Original für Arkham Origins geschaffener Bösewicht und schon das zeigt, wie hoch seine Chancen in diesem Spiel sind.
Man hat es ein bisschen kommen sehen, ich verstehe. Gut, hast du noch einen Pet-Peeve, zu dem wir kommen können?
Nicht mehr so richtig. Ich habe in Sachen Vince Pet-Peeves, wirklich, wo es wirklich nur so ist und wo es auch wirklich sehr, sehr persönlich ist, weil ich nehme an, dass es vielen Leuten genau gegenteilig geht von mir, gibt es einfach Spiele, in denen die Untertitel standardmäßig aus sind statt an. Wo ich erst ins Menü gehen muss, um die Untertitel anzumachen. Aber das ist wirklich, also wir sind jetzt hier schon im sehr feinen Territorium, weil ich habe ehrlich gesagt kein großes Problem damit, einfach in die Option zu gehen, einmal zu checken, ob die Untertitel an sind. Ich spiele immer mit Untertiteln. Ich weiß, dass es auch viele Leute gibt, die mit Untertiteln ausspielen und für die ist es dann halt der Naturstatus. Aber da wir gerade sind bei Leuten, die eine und dieselbe Option als entweder extrem natürlich oder extrem unnatürlich empfinden und die jeweils gegenteilige dann als es gibt da eine Sache, die habe ich vor dem Podcast angesprochen, ob wir die mit reinnehmen können.
Yes.
Nicht so sehr, weil die mein Pet-Peeve wäre und ich weiß nicht, bei dir vielleicht auch nicht so, also nicht so hart.
Genau, nicht so hart.
Ja, aber von dem wir, ich glaube alle, aber wirklich alle wissen, dass es einer von Robins härtesten Pet-Peeves ist, nämlich standardmäßig invertierte Steuerung bei irgendwie Flugpassagen, Geschützpassagen, Raumschiffpassagen, irgendwas. Jedenfalls irgendwo in einem Spiel, wo du eine invertierte Kamerasteuerung haben kannst. Für diejenigen, die es nicht wissen, also invertiert bedeutet, du ziehst die Maus, den Joystick, was auch immer, nach unten.
Genau.
Und die Kamera fängt an, nach oben zu gucken, weil du halt, oder?
Genau.
Ich muss kurz überlegen, welches von beiden invertiert und welches nicht invertiert.
Simulation ist von einem Steuerknüppel, den ja ein Jetflieger nach hinten zieht, um den Jet nach oben
zu bewegen. Man kann sich halt vorstellen, als ob man, als ob die Kamera irgendwie auf einer Achse ist oder sowas und mit der Bewegung ziehst du halt die Kamera nach hinten und damit geht halt der Sichtwinkel der Kamera nach oben. So, und aber natürlich gibt es auch eine gewisse Logik dahinter, dass wenn du nach unten auf deinem Steuerelement drückst, sei es ein Joystick, sei es eine Maus oder sonst irgendwas, dass du dann nach unten gucken willst. Also, dass du mit anderen Worten willst, dass die Kamera sich vorne absenkt an der Stelle. Und Robin, also, ich weiß nicht, ob das einfach eine Frage dessen ist, dass er es nicht mag oder dass er damit nicht klarkommt oder beides. Aber Robin hasst invertierte Steuerung. Ich glaube,
beides. Ja, vor allem, weil es ja, also, jetzt nicht mehr, aber gerade in der PS2-Ära war es so, ganz oft war der Standard invertierte Steuerung. Und zwar nicht nur bei Flugpassagen, sondern auch bei ganz normalen Third-Person-Angelegenheiten oder auch Ego-Shootern teilweise.
Ja, du spielst einen Menschen, aber wenn du nach hinten steuerst, dann guckt
er
nach oben.
Witzigerweise ja teilweise sogar links und rechts invertiert. Das ist so der Punkt, wo ich mich frage, was ist denn da der Sinn? Weil was ich schon als Beschreibung sehr oft gelesen habe und sogar schon in so Zeichnungen visualisiert, Leute, die invertiert spielen, auch Third-Person-Spiele oder sowas, stellen sich vor, als wäre eine Hand auf dem Kopf vom Protagonisten. Und wenn sie die Hand nach hinten ziehen, drehen sie ja den Kopf auch nach hinten und du guckst nach oben.
Ja.
So muss man sich's vorstellen, also so wird's bebildert.
Das ist das, was ich vorhin mit der Kamera meinte, die auf einer Achse ist und du ziehst halt die genau. Kamera nach hinten.
Es ne? ist genau also, dieses Phänomen, ja. aber nur eine andere Art, um es zu visualisieren. Ja. Und ich kann es auch verstehen und ich meine, wir haben es neulich erst, das ist noch nicht draußen bei Time to 3, aber wir haben es neulich erst bei Siberia festgestellt, scheinbar habe ich nicht so Probleme damit, das in meinem Kopf umzustellen, diese Invertierung so. Also ich kann, glaube ich, auch invertiert spielen, wenn ich mich mal daran gewöhne, deswegen stört es mich nicht so sehr. Und wenn ich sage, nein, das muss immer normal sein statt invertiert, tun mir immer die Leute leid, die halt invertiert spielen, die immer so, das ist wie so Linkshänder sein, das ist so dieses Außenseiter-Phänomen, die ja nichts dafür können, weil meistens ist das ja persönliche Präferenz.
Ja, es ist, also bei mir ist es so, bei sowas wie Flugsimulatoren oder Raumschiffsimulatoren oder sowas, würde ich es regelrecht pervers finden, nicht invertiert zu spielen. Das wäre für mich völlig unnatürlich.
Da geht es mir auch so.
Wenn ich da noch meine, also Joystick benutzen wir heute alle nicht mehr, aber wenn ich da die Maus nach oben schieben würde und das Ding würde anfangen, nach oben zu gucken, dann ja. würde ich mir denken, was zur Hölle?
Da ist was falsch, ja.
Aber wenn ich einen Menschen spiele, dann will ich einen direkten Mauslook. Nach oben ist nach oben, nach rechts ist nach rechts, nach links ist nach links Same. Und nach unten ist nach unten. Und ja, aber bei Robin ist das offenbar auch bei Flugsimulatoren oder so nicht so, oder?
Das weiß ich gerade nicht hundertprozentig, da müssen wir ihn mal fragen. Aber ich weiß immer, dass wenn wir irgendwie bei Time to Die was gespielt haben, was so invertierte Steuerung zuerst hat, immer so dieser Beißreflex sofort.
Ja, das ist, also die Sache ist halt, jedes Spiel, was irgendwie auf sich hält und jünger ist als 50 Jahre, hat halt die Option oder sollte dringend die Option haben, Invertierung an- oder auszustellen und ja. einzustellen. Manche haben sogar eben, wie du noch gesagt hast, eine Invertierung auch für die X-Achse. Wer es braucht, okay, von mir aus. Gibt auch Leute, die spielen Kampfspiel mit Tastatur, was weiß ich. Aber hey. das ist so ein Pet-Peeve von mir. Leute, die Kampfspiel mit Tastatur spielen, das ist wirklich das allerletzte.
Ja, das ist ein Pet-Peeve, wenn ein Kampfspiel keine Tastatursteuerung hat auf dem PC.
Oh ja, das finde ich auch nicht gut. Warum sollte es das nicht haben?
Naja, beziehungsweise, was Street Fighter 5 die längste Zeit hatte, inzwischen nicht mehr, die längste Zeit ist, dass du nur bestimmte Tasten benutzen kannst, um das Spiel zu spielen. Du konntest nicht frei die komplette Tastatur benutzen. Mhm. Und mein Setup in Street Fighter 4, mit dem ich mal mit Tastatur tatsächlich gelernt habe, Street Fighter zu spielen, war halt der WASD für Movement und die Numpad-Tasten, die übereinander lagen für Light, Medium, Heavy Punch und Kicks drunter, weil da hast du halt genau diese Dreier-Tasten rein. Ist aber auch, ne, also das ist ein Problem, das haben 0,1% noch weniger der Street Fighter-Spieler.
Ja, an der Stelle muss man dann vielleicht so ein bisschen den sauren Apfel beißen und sagen, okay, genau, ich bin hier sowas in einer dermaßen geringen Minderheit, auf mich kann das nicht maßgeschneidert werden. Aber
das stimmt, wobei, was ich dann gemacht habe, ist, ich bin ins Netz gegangen, habe natürlich Leute gefunden, die das gleiche Problem hatten und da gab es dann schon Leute, die das Skript geschrieben haben, womit man die Tastenbelegung frei machen konnte.
Insofern würde ich dann sagen, Glück gehabt.
Ja,
ja, aber das ist, also hier verstehe ich auch, das ist dann auch wirklich eine Sache von dieses Invertierungsproblem ist eine Sache, die einen dann sehr persönlich betrifft, insofern also schon so ein bisschen diesen Pet-Peeve-Charakter hat, aber auf der anderen Seite ist es auch wirklich mehr als nur eine Kleinigkeit, über die man sich ärgert, sondern hier ist es wirklich maßgeblich wichtig für das Spielgefühl, das man dann hat. Und da verstehe ich halt wirklich, das ist vielleicht ein bisschen mehr als nur ein Pet-Peeve, das ist halt wirklich vielleicht eine Frage von der Möglichkeit, das Spiel genießen zu können oder in Robins Fall das Spiel überhaupt spielen zu können, weil wir haben gesehen, wie er mit invertierter Steuerung spielt.
Ja, ich glaube, da geht es mehr um so die Standardeinstellungen halt, ne?
Also, ja, ob es standardmäßig invertiert ist oder standardmäßig nicht invertiert ist. Und ja, das ist. Ich habe, als ich kurz mit Vampire angefangen habe, das hat von Anfang standardmäßig im Optionsmenü den Mauslook nicht aktiviert. Wenn du da auf der Maus nach oben drückst, dann läuft dein Charakter vorwärts.
Oh.
Oh!
Was, wenn du auf der Maus. Was, wenn du.
Ja, wenn du die Maus nach oben schiebst, dann läuft dein Charakter vorwärts.
Ah,
und wenn du nach unten, dann läuft der Charakter rückwärts.
Oh, das geht ja gar nicht.
Das ist hart.
Ja.
Aber das kannst du. Also, ich meine, du kannst es sofort umstellen. Ich weiß nicht, warum es nicht so standardmäßig so eingestellt ist.
Du musst
ja
ständig
Ahnung.
Die Maus nach oben schieben, damit du läufst.
Ja, du kannst ja auch normal laufen. Du kannst ja auch mit der Tastatur noch laufen.
Ja, eben. Weird.
Das macht es umso komischer, warum Mauslook standardmäßig nicht aktiviert ist im Spiel. Zumal es ein Spiel ist, in dem du auch zielen musst. Aber also jetzt nicht nach oben und nach unten. Insofern ist es dann schon wieder ein bisschen egal. Aber ja. Keine Ahnung.
Okay,
what fucking ever.
Interessant.
Jedenfalls,
also ich habe hier noch so 2, 3 Pet Peeves, würde aber mal zu einem kommen, mit dem wir es dann, glaube ich, auch beenden können. Mhm. Und das ist wirklich wieder was ganz Kleines. Und zwar, Assassin's Creed und Co. haben ja die...
Die sind auch ein Pet-Peeve von mir, die ganze Reihe. Das verstehe ich sehr gut.
Haben ja die Folge dem Charaktermission groß gemacht, ne? Ja. Wo du einfach nur jemanden hinterherlatscht, der erzählt dir irgendwas und das war's. Gibt es in ganz anderen, vielen anderen Spielen auch. So, und das an und für sich kann man schon kritisieren, wie spannend so eine Mission ist, wo du einfach nur jemanden hinterherlatscht. Aber der Bad Peeve ist der, dass die jetzt, die laufen schneller als das Gehen deines Charakters, aber nicht so schnell wie das Rennen deines Charakters, ja. Sodass du immer in so einem Stop-and-Go ihm hinterher rennst oder gehst oder läufst. Oh. Und das ist so, warum kann ich, also es gibt ja Spiele, in denen du einfach nur eine Taste gedrückt hast und dann läufst du ihnen hinterher. Teilweise ist das in Assassin's Creed auch so. Aber es gibt eben auch Spiele, wo dem nicht so ist. Und dann bist du immer so ein bisschen am Joggen, wieder stehen bleiben, wieder ein bisschen am Joggen. Und das
ist wirklich Charaktere, die diesen Sweet Spot haben, genau. Zu schnell für deine Gehanimation und zu langsam für deine Laufanimation. Das ist, weil du bist im Wesentlichen dazu verdammt, entweder Stop and Go zu machen, ja. Oder wie ein Bescheuerter die ganze Zeit, um die Kreise zu drehen.
Ja, oder das, ja.
Oder irgendwas in diese Richtung, ja. Und das ist, oh, das, ja, ja, das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ich meine, heutzutage, viele, viele Spieldesigner haben halt wirklich die analoge Bewegungssteuerung, die man auf den Controllern ja nun mal hat, dazu genau. Genutzt, dass sie wirklich stufenlose verschiedene Geschwindigkeiten haben und da findest du dann schon irgendwie dein Tempo. Auf dem PC, auf dem das meistens binär ist, entweder du gehst ja. Oder du rennst, also mit nicht auf dem PC, sondern mit einer PC-Steuerung, mit einer Tastatur-Maus-Steuerung, ja, ist es dann mal ein bisschen schwieriger. Was ich nicht verstehe ist, ihr habt doch schon eine Gehanimation oder eine Rennanimation. Genau. Warum benutzt der NPC eine dritte, die vom Schnelligkeitswert dazwischen ist? I don't fucking get it. Da war wahrscheinlich der Gedanke, die Gehanimation ist uns eine Spur zu langsam für die Mission.
Ja.
Und deswegen machen wir sie schneller. Ja, aber das zerstört total meinen Fluss, diesem Charakter zu folgen. Und das führt auch dazu, ich bin jemand, selbst in Singleplayer-Spielen, gehe ich manchmal ganz gerne, einfach nur aus Style-Gründen, einfach nur, weil ich mich wie ein Badass fühlen will, weißt du, so, cool guys don't look at explosions und wenn hinter mir was explodiert, dann renne ich davon nicht weg, sondern ich gehe. Einfach yeah. So, yeah, dann fühle ich mich einfach mal eine Sekunde gut, also. Und das ist so, ja, aber wenn oh ja, das verstehe ich total. Oh shit, jetzt wo du es gesagt hast.
Ja, es löst was aus.
Das ist so, so eklig gleich.
Ich glaube, es ist so dieses, ja, wenn der jetzt rennen würde, hätten wir Angst, dass der eigene Charakter einmal stehen bleibt und dann nicht mehr hinterherkommt ja. Oder so. Aber man könnte ja locker einprogrammieren, dass der so einen Radius hat und dann sagt, hey, komm mal hinterher. Und gibt's ja auch in manchen Spielen. Ja. Und oft hast du ja neben dem Rennen auch noch die Sprintmöglichkeit in Spielen, sodass du aufholen könntest. Ja. Deswegen gibt's da wirklich eigentlich gar keinen so richtigen Grund für.
Wirklich nicht. Und boah, ist das ätzend. Das ist so ätzend, mir ist gerade noch ein kleiner Petbee von mir eingefallen. Spiele, die dich zu oft daran erinnern, dass es bitte jetzt weitergehen soll. Die dich alle 10 Sekunden so, hey, das Objective ist hier.
Ja,
hey, das
Objective.
Meistens, wenn du einen NPC neben dir hast, der so irgendwie, hey, hier geht's lang. Hey, hier geht's lang.
Ja.
Hey, lass uns weitergehen. Also gerade in Spielen, die dann noch ein bisschen Exploration und Collectibles oder sowas oder einfach nur in irgendwelchen Nischen irgendwelche Items haben, die nützlich sein können. Und dann Bayonetta 2 zum Beispiel hat das in den Passagen, wo du mit dem Kleinen rumrennst oder sowas, dann hey, what are you waiting for? Hey, this way. Hey. Ja. Und das aber wirklich auch in einer Frequenz. Nicht einmal pro Minute oder sowas, sondern wirklich alle 10, ja. 15 Sekunden.
Wenn es der eigene Charakter macht, so, I should really be going.
Ja.
I should check this out now.
Yeah, I don't have time to dabble around.
Ich weiß. Und parallel dem läuft auch dieses, und dessen macht sich auch Spider-Man wieder schuldig, ist ein sehr dankbares aktuelles Beispiel, gerade für diesen Podcast an manchen Stellen, dass du eine Aufgabe kriegst, etwas suchen musst oder so, und du hast so als Spieler 5 Sekunden Zeit, um selbst drauf zu kommen.
Und dann sagt dir das
bevor der Checkpoint auftaucht und sagt, hier, komm, da geht's weiter.
Come on. Ja. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Das ist auch echt übel. Es gäbe noch viele, glaube ich, wenn man drüber nachdenken würde. Ich glaube, meine schlimmsten habe ich tatsächlich abgehakt, unter anderem auch meine nichtigsten. Mhm. Und man muss wirklich gucken, wo dann die Grenze verläuft. Weil zum Beispiel eine Sache, die mir jetzt auch gerade wieder durch den Sinn gekommen ist, als du Assassin's Creed und so und Folge-Leuten-Mission gesagt hast, ist halt zum Beispiel erzwungene Stealth-Passagen in Spielen, in denen du theoretisch nicht Stealth skillen kannst, sozusagen.
Ja.
Aber da würde ich schon wieder sagen, das ist ein legitimer Kritikpunkt. Das ist kein Pet-Peeve mehr. Weil auch hier wieder, du hast recht, Spider-Man ist ein gutes Beispiel für uns heute. Weil da gibt es zwar Stealth-Passagen, aber das würde ich jetzt als positives Beispiel, weil in Spider-Man gibt es halt Stealth-Passagen, aber die sind halt integraler Teil des Spiels.
Ja.
Unser anderer Kandidat heute, mein Kandidat heute für sehr viele Beispiele von Pet-Peeves ist Vampire the Masquerade Bloodlines. Und da gibt es eine Mission, die ist eine erzwungene Stealth-Mission. Werde nicht gesehen, murkse niemanden ab, mach das. Und das ist echt cool, wenn du auf Stealth geskillt hast. Ich bin aber einer von diesen Verführungsvampiren, der durch Discos geht und Leuten das Blut aussaugt. Und dann, weil ich mal kämpfen muss, dann nehme ich mir eine Schrotflinte und baller um mich rum. Und was mache ich jetzt? So, und da würde ich sagen, das ist schon kein Pet-Peeve mehr. Das ist wirklich kein gutes Spieldesign an der
genau,
Stelle.
Genau, das ist ein richtiger Kritikpunkt, weil das ist ja, sind ja dann Spiele, die dir teilweise die Wahl geben und dich dann in sowas reinzuzwängen, wo du dann einen definitiven Nachteil hast, ist ja einfach schlecht in dem Moment.
Ja.
Du hast ja die schlechtere Spielerfahrung.
Ja. Erzwungen ist das, Passagen sind sowieso so eine Sache. Nee, aber ich nehme an, wenn wir noch ein bisschen in unseren Hirnen kramen würden, würden wir wahrscheinlich noch ein paar Beispiele finden. Ich finde aber, wir hatten heute auch schon eine sehr, sehr schöne Auswahl.
Ja, da waren ein paar sehr schöne Sachen dabei. Ich hatte jetzt auch noch so Dinge, wo man sagen könnte, okay, wie sehr ist das ein richtiger Kritikpunkt? Sowas wie ein Inventarmaximum oder sowas ist sowas, was mich immer stört. Aber auch da könnte man diskutieren drüber. Ich finde aber, das waren ein paar sehr schöne Sachen, die wir heute genannt haben. Und es ist so, man merkt da so die Eigenheiten des Mediums Videospiel an manchen Stellen und auch wie irgendwie Sachen aus der Historie mitgeschliffen werden, die dann so heute noch als kleine Nerverei in manchen Spielen drin stecken, ist irgendwie ganz, ganz witzig, diese Betrachtungsweise. Und vielleicht habt ihr ja, wie gesagt, auch noch ein paar, wo ihr sagt, oh ja, hier, das habt ihr ja noch nicht erwähnt, das finde ich immer super nervig, wenn das ein Spiel macht.
Manchmal hat man die auch gar nicht so präsent, bis sie dann jemand wieder gesagt. Weil das gerade eben mit dem Laufen von NPCs, was du gesagt hast, ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Oh ja, fuck me. Und manchmal gibt's aber sicherlich dann eben auch diese andere Perspektive, bei der man sagt, so, hä, geht mir jetzt gar nicht so. Oder man findet es sogar absurd, was andere Leute sich für Gedanken machen.
100%.
Insofern, auch ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mal in die Kommentare ein bisschen schreiben würdet, was da so bei euch geht. Also erstens, welche von unseren konntet ihr nachvollziehen? Welche von unseren fandet ihr zumindest nachvollziehbar oder wette auch völlig absurd oder sogar lächerlich.
Ja.
Und vor allem schreibt mal, was eure sind, weil da gibt es bestimmt auch noch ein paar schöne, bei denen wir entweder sagen, oh, das ist aber interessant, oder wir sagen, ja, natürlich, Jesus Christ, das hätten wir vielleicht auch drin haben können, wenn wir dran gedacht hätten.
Yes, okay, dann soll es das gewesen sein für diese Folge Hooked on Topic. Vielen Dank fürs Dabeisein, Leo.
Immer gern.
Ihr könnt Leo besuchen auf twitch.tv/thegermanguy, Z-E und dann German Guy.
Habe ich heute schon erwähnt, welches Spiel wir gerade da spielen? Wie auch immer.
Du meinst dieses mit den Werwölfen?
Ja, genau.
Und auf YouTube, gleichnamiger Kanal, auch The German Guy, da sind die Aufzeichnungen der Streams, falls ihr was verpasst habt. Auf Twitch werden die bei dir wie lange gespeichert?
2 Monate oder so.
Ja, ne? Ich glaube, es
war dann geht's auch so auf YouTube.
Genau, und deswegen machen wir das ja auch auf YouTube, weil das auch dann einfach angenehmer ist zur Archivierung. Und ja, dann soll es das gewesen sein für heute. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank zu hören, vielen Dank für euren Support und bis zum nächsten Mal.
Ciao. Tschüss.